Technik wird zur 170 eine runde Zahl und bei dem Mini-Mini-Jubiläum mit dabei ist Jens Kroch-Dreis. Hallo.
Hallöchen.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast.
Ja, die letzte Sendung, die hat ja richtig gekracht. HTML5 war das Stichwort, HTML5 total, mit Peter Kröner, Marcel Böttcher und ich war auch mit dabei. Die Sendung hat's uns echt angetan. Es waren bisher 27 Kommentare, allerdings 162 Tweets und Trackbacks. Hat auch richtig gute Downloadzahlen gemacht und wir haben in dieser Sendung bereits drei Gewinner gezogen, denn wir haben nämlich zwei Exemplare von Peter Kröners Buch HTML5 verlost, beziehungsweise haben wir das vor, diese Ausgabe. Und zwei Gewinner haben wir da gezogen und dann hat der Marcel Böttcher noch einen iTunes-Gutschein zur Verfügung gestellt. Da haben wir auch noch einen Gewinner, den gibt's aber erst Ende dieser Sendung. Wir haben so ein paar Informationen für euch zusammengestellt und ein paar Links und steigen wir doch direkt mal ein, würde ich sagen, Jens, oder?
Ja, können wir doch.
Die Gesprächsrunde.
Ja, eine Sache, über die ich gestolpert bin, sind Coding-Standards. Das hatten wir in Technikwürze das ein oder andere Mal ja schon erwähnt, dass die ja relativ wichtig sind. Also beziehungsweise im Team, dass man sich darauf einigt, Mensch, also es ist egal, was ihr für einen Coding-Standard benutzt, aber schreibt doch HTML, CSS oder PHP oder was auch immer bitte einheitlich. Ja, das heißt, wenn der eine das groß schreibt, muss der andere es auch groß schreiben. Ich bin jetzt die Woche, ich weiß nicht, ob das jetzt nagelneu ist, auf jeden Fall hat WordPress Coding Standards veröffentlicht. Die stellen sich unter Coding Standards Folgendes vor. Es gibt ja irre viele Plugins, eigentlich ein bisschen zu viele für WordPress. Und die einen sind gut programmiert, die anderen schlecht. Und etwas einheitlicher soll das machen, der Coding-Standard von WordPress. Hast du in Erinnerung, Jens, wie grundsätzlich der Code von den WordPress-Jungs selbst aussieht im Quelltext, wenn du das mal angeschaut hast?
Da stellst du jetzt aber genau dem Richtigen die Frage. Also, nächste Frage bitte.
Also ziemlich wüst auf jeden Fall. Ich glaube aber, das solltest du zumindest mal gehört haben, dass der eigentlich, WordPress ist jetzt nicht so die super Kanone in Sachen Programmiergöttlichkeit, oder?
Das schon, aber dem traue ich mittlerweile genauso wahnsinnig viel wie den ständigen Rants über Windows und den ständigen Hochjubeln von macOS oder Linux. Ja. Weil das sind einfach Glaubenskriege. Und ja. Es kann mir jemand vielleicht mal erklären, dass man manche Sachen besser schreiben muss, aber ich bin kein PHP-Experte und dementsprechend halte ich mich aus solchen Diskussionen lieber heraus und nehme es nur zur Kenntnis, dass so unheimlich viele WordPress für Grotten Mist halten, trotz alledem sich das Ganze einer ganz großen Verbreitung erfreut. So schlecht kann es jetzt also eigentlich doch nicht sein.
Also so schlecht ist es nicht, weil Technikwürze läuft damit während 90% seiner Lebenszeit sozusagen. Also es hat schon gut funktioniert. Also kommen wir zurück zu den grundlegenden Standards von WordPress. Die beziehen sich natürlich auf die PHP-Schreibweise von Plugins und da möchten die Jungs und Mädels halt was Vernünftiges haben. Mhm. Ich habe mir das angeschaut, ganz genau, es ist auch gar nicht so lang, wie Coding-Standards normalerweise lang sind. Und dabei sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die mir halt so überhaupt nicht gefallen an den Coding-Standards und weswegen ich das, obwohl ich auch WordPress-Plugins für mich jetzt privat entwickle, ich lehne sie grundsätzlich ab. Also Coding-Standards ist ja genauso, wie du es eben gesagt hast, entweder ich akzeptiere sie nicht, es ist keine Pflicht, es ist nur so ein Regelwerk. Aber das, was mich an den WordPress-Coding-Standards gestört hat, ist, es ist überhaupt keine Konsistenz drin. Ja, also manchmal fordern sie, schreibt doch mal einfache Anführungszeichen, dann reden sie wieder, mach doch mal doppelte Anführungszeichen. Also je nachdem, wie du gerade mal Bock hast, dann schreiben sie mal geschweifte Klammern in einer Zeile, dann mal in die nächsten Zeile. Das ist also überhaupt nicht konsistent, was es ja eigentlich sein sollte bei Coding Standards, dass man genau wissen muss, so schreibe ich das. Dann haben sie unklare Anweisungen, also es gibt in Schreibweise, entweder mache ich also eine if-else-Geschichte, mache ich else-if, also zusammengeschrieben, oder mache ich zwei Wörter else-if. Und das Tolle ist, dass sie selber nicht so richtig wissen, wie sie es schreiben sollen, und sie sagen einfach, there is no rule which to prefer. Also die wissen jetzt quasi, ja, also die würden nichts bevorzugen, mach's doch so, wie du gerade lustig bist.
Ich dachte, man kann ja nur else-if zusammenschreiben oder getrennt.
Ja, so kenne ich es eigentlich auch, aber die haben beides aufgeführt.
Funktioniert es denn dann, wenn man es auseinanderschreibt? War das nicht bei JavaScript, dass man es auseinanderschreibt, und bei PHP schreibt man es zusammen?
Bei JavaScript schreibt man es auseinander. Ich denke schon, dass es funktioniert. Ich schreibe es eh wieder zusammen, aber das ist ein Ding, das ist eben nicht klar. Das geht dann nicht klar hervor, was man jetzt so tun sollte oder was sie da empfehlen. Und ich meine, insgesamt ist es nicht richtig ausgearbeitet. Also viele Fragen bleiben da ganz einfach offen und sollten viel, viel schlüssiger sein. Und wie gesagt, also ich werde mich definitiv nicht an die Coding-Standards von WordPress halten. Und ihr könnt euch das Ding trotzdem mal anschauen, haben wir natürlich verlinkt für euch.
Ich scrolle jetzt gerade so durch, und wenn ich das richtig sehe, gibt es nirgends einen Hinweis darauf, dass man die Plugins auch für Mehrsprachigkeit vorbereiten sollte. Jedes Mal, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Templates oder auch Plugins zu tun habe, bin ich jedes Mal wieder frustriert, wenn die das nicht vernünftig für eine Mehrsprachigkeit vorbereitet hatten. Ich hatte jetzt letztens so ein Template von einem Deutschen in der Hand, der das Ganze auf Englisch gemacht hat und dann allerdings an entscheidenden Stellen die deutsche Übersetzung, also diese Übersetzungsdatei, einfach schlichtweg vergessen hat. Und da ich es nicht vorhatte, alle Dateien durchzukämmen und zu schauen, welche Worte da jetzt nur übersetzt werden mussten, und ich nicht wusste, wie man sowas automatisch erstellt, bin ich dann einfach dazu übergegangen und habe direkt das ganze Deutsch hart gecodet. Die Übersetzung, die ich halt noch brauchte.
Macht's natürlich denn schwierig beim Update, ne?
Macht's schwierig beim Update, wobei ich nicht glaube, dass es da ein Update gibt. ja, das ist so ein Template für 20 Euro gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man daran groß etwas updatet. Und ich habe in dem Falle habe ich das Template sowieso so stark aufgebrezelt, dass man da nichts updaten kann. Ich habe dem Template dann mal ein bisschen Semantik beigebracht.
Aber du hast recht, das ist genau das, was eigentlich in den Coding-Standards zumindest bei WordPress drinstehen sollte.
Ja. Das sollte da eigentlich rein, ja.
Ja.
Also ich habe bislang mit so einigen Plugins gearbeitet. Es gibt welche, die sind wirklich gut, und es gibt welche, die sind einfach grottig. Und das ist wie bei jQuery nachher auch. Ich schätze, es liegt einfach daran, dass das alles so relativ einfach zu bedienen ist oder zu schreiben ist, dass dann Leute unterschiedlichster Qualität, um es mal freundlich auszudrücken, sich berufen fühlen, dann etwas beizutragen, und manche hätten es dann doch lieber gelassen.
Ja, Coding Standards heißt das Ganze bei PHP, bei HTML und CSS nennt sich das Style Guides, und da hast du gar zwei ganz tolle Beispiele rausgepickt.
Ja, ich bei den Style Guides ist das so eine Mischung. Ist das eine Mischung aus dem, was du eben für WordPress vorgestellt hast, und so einer Ansammlung von Best Practices und eigentlich auch einer Auflistung von Lerninhalten, könnte man sagen. Also man kann anhand dieser beiden Coding-Standards, Style-Guides, wie auch immer man das nennen möchte, kann man prima HTML und CSS teilweise auch lernen. Mhm. Ich finde das, also zum Beispiel ich habe zwei Sachen rausgesucht, einmal den Web-Standards Style-Guide des Salford City Council. Den finde ich gut, weil der wirklich zeigt, wie eine Seite geschrieben sein soll. Also welche Doc, fängt natürlich an mit der Doctype, gegen welche Browser wird getestet. Finde ich eine sehr gute Geschichte, dass sie das auch direkt, man könnte ja sagen, das sind die Kunden, ne? Also direkt auflistet, wie sie das sehen, welche Browser für sie wichtig sind. Dann geht's los, welche semantischen Elemente sollen genutzt werden, welche Typografie, also welche Schrift wird genutzt, Es werden ein paar maskierte Elemente aufgelistet, einfach nur auch als Gedankenstütze, damit man zum Beispiel auch mal weiß, wie werden so drei Pünktchen abgekürzt, ne? Und Hellip, Semikolon.
Ja.
Das hat man normalerweise nicht so richtig parat und dann muss man das nicht sich zusammensuchen, sondern hat es an einer einzigen Stelle. Das finde ich nicht doof, dass man nachher zum Beispiel auch weiß, wie man so manche Platzhalter schreibt, ist wirklich ganz nett. Also da wird einfach mal aufgelistet, wie soll etwas geschrieben werden, welche Attribute sollen genutzt werden, wie soll nachher etwas aussehen. Das ist wirklich für die normalen Webseiten, für die normalen Unterseiten dieser Site ist das eine prima Geschichte. Und ein bisschen umfangreicher ist dann von, was ist das? Fellowship One. Keine Ahnung, wer oder was das ist. Die haben in einem Bereich haben sie Design Patterns neben Code Standards. Und das ist noch eine Runde umfangreicher. Das ist ein Ding, das kann man sich mal an einem verregneten Sommertag oder parallel zu einem schlechten Fußballspiel, von dem wir jetzt, glaube ich, sehr viele haben werden, einfach mal anschauen. Also so in den letzten Tagen hätte man prima neben so einigen Spielen das mal durchlesen können. Und da geht's teilweise echt ans Eingemachte. Da wird auch erläutert, fängt schon damit an, welche Editoren werden empfohlen, wie kann man die einrichten. Ja, also das ist schon interessant. Für Mac empfehlen sie TextMate, das wird in einem Satz erwähnt.
Ja.
Und für einen PC empfehlen sie Visual Studio. Und da haben sie 1, 2, 3, 4 Screenshots von den Einstellungsdialogen des Programms, um zu erklären, wie man sich das so zurechtschiebt, dass es dann auch gut aussieht. Finde ich interessant. Ich kenne das Programm nicht, aber
warum nicht?
Ja, ansonsten, da geht es dann wirklich auch so in die Richtung Coding-Standards, die du so dann propagierst. Da geht es dann auch darum, wie schreibe ich etwas.
Ja, ja. Ja.
Und dann geht es aber auch weiter in so kleine Code-Schnipsel, in denen dann erklärt wird, wie was es da alles so an Kram gibt oder wie das Boxmodell aussieht. Da haben sie so ein altes 3D-Ansicht von John Hicks eingebunden. Also das ist ein Sammelsurium von...
Nett gemacht, ja.
Ja, ein Sammelsurium von Coding-Standards und von Grundlagenwissen. Finde ich eine tolle Geschichte.
Interessanterweise ähnelt der Inhalt von diesen Coding-Standards ziemlich, nicht ganz, aber so ziemlich dem, was ich in der Technikwürze 167 vorgestellt hatte. Das war von Molekular. Fragt sich jetzt, wer davon wem abgeschrieben hat.
Stimmt.
Es ist nicht ganz identisch. Ja, es ist das, was du jetzt vorgestellt hast, ist quasi ein bisschen ergänzt. Ich überlasse das einfach euch Hörern da zu entscheiden, was jetzt so... Lest euch einfach beides durch.
Also ich finde es einfach eine prima Geschichte, um sich auch mal Wissen nochmal Revue passieren zu lassen. Manchmal lernt man auch so tatsächlich was Neues, aber einfach es hilft auch ein bisschen beim strukturierten Denken, wenn man diese Struktur sich dann nochmal so vor Augen führt. Ich finde das nicht doof.
Ja.
Also für langweilige Abende ist das immer prima.
Kleines Beispiel noch, warum Coding-Standards sich auch ständig wandeln können. Ja, also das geht mir so. Ich habe jetzt relativ früh angefangen mit HTML, CSS und PHP so rumzufrickeln damals noch und habe das dann halt irgendwann was professioneller gemacht. Und auch die Anfangsphase, wo ich einfach gelernt habe, PHP zu schreiben, wo ich überhaupt PHP noch nicht kannte, war es ganz normal im Entwicklungsprozess, dass ich das halt anfangs so geschrieben habe. Dann habe ich mich ein bisschen weiterentwickelt, habe es so geschrieben. Dann habe ich ganz, ganz andere Entwickler und Tools kennengelernt, wo es wieder ganz anders geschrieben wurde. Das heißt, da fand bei mir selbst persönlich immer so ein Wandel statt. Und Coding-Standard heißt ja auch nicht, halt dich da immer dran und verrecke, sondern entwickel dich selbst weiter, schau, was ist das Beste. Und wenn du irgendwann halt eine Möglichkeit findest, die halt noch ein bisschen was cooler ist oder besser funktioniert, beziehungsweise du gehst in ein neues Team rein und merkst, schreiben da was ganz anderes, dann ist es dann halt so. Ja, also Coding-Standards sind nur Richtlinien. Ich finde sie ganz gut, dass es sie gibt. So kann man auch noch ein bisschen was lernen. Wie machen es denn andere? Aber grundsätzlich ist es keine Bibel.
Nee, definitiv nicht. Und bei mir persönlich ist sie im ständigen Wandel. Ich so eine der größten Zäsuren war für mich mal bei einem großen Job, wo ich noch für Senna Schrader gearbeitet habe, für eine große Bank. Und wir haben das Template entwickelt und ich habe zum damaligen Zeitpunkt immer alles, alle Klassen und IDs mit deutschen Namen versehen. Mhm. Warum auch nicht? Also man sollte sich auch leicht orientieren und das war alles vollkommen normal für mich und wir haben ja auch nur mit deutschen Kollegen gearbeitet. Dann kam aber irgendwann der Kunde auf die Idee, dass der Template-Satz dann auch nach Indien gehen sollte. Und dann war natürlich ein bisschen blöd. Dann habe ich zumindest die Kommentare auf Englisch übersetzt. Aber bei so einer komplexen Geschichte kannst du jetzt nicht mehr anfangen, alle IDs und Klassen auf einmal von Deutsch ins Englische zu übersetzen. Das ginge vielleicht noch, wenn ich so 30 oder 40 Dateien in meinem lokalen Editor hätte. Da kannst du mit Suchen und Ersetzen arbeiten, aber nicht, wenn das Ganze im CMS drin steckt, wo du nicht mehr an die Files, wo du an keine Files mehr drankommst.
Mhm, das ist richtig.
Und da habe ich dann für mich irgendwann mal entschieden, dass ich mehr auf englische Begriffe umsteigen soll, um nur gar keine Probleme mehr zu erzeugen. Ich merke aber immer wieder, dass ich wieder so zurück weiche und dass ich immer mal wieder so eine Klasse oder eine ID mal auf Deutsch benenne. Und wenn mir das dann später auffällt, dann wird es halt mal wieder umbenannt.
Ob ich versuche, das mal auf Englisch zu machen.
Ja, klar.
Ja. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema, das nennt sich Safari 5, ist ein Browser von Apple und das Ding ist halt neu rausgekommen jetzt in dieser angesprochenen Version, unterstützt halt so ein paar Sachen, JavaScript soll mal ein bisschen was schneller sein, nennt sich Nitro, die JavaScript-Engine ist alles nicht so wichtig, hat eine viel bessere HTML5-Unterstützung, passt zur letzten Podcast-Sendung, die wir gemacht haben bei Technikwürze, dann hat es die Bing-Suche drin. Ist alles nicht so fürchterlich spannend. Das Entscheidende aber ist, dass es da jetzt auch Extensions gibt. Der eine oder andere mag jetzt aufschreien und denken, ja, das kann doch meine Firefox schon seit 700 Jahren. Dennoch, das Interessante, warum ich das jetzt hier erwähne, ist, dass diese Extensions rein mit HTML, CSS und JavaScript geschrieben werden. Und das ist wiederum ein Thema, was wir als Webentwickler natürlich relativ schnell machen können. Also ich war jetzt nie so. Was man dazu noch braucht, nur um es kurz zu erwähnen, ist ein Apple Developer Account. Ist kostenlos, muss man sich registrieren. Ich denke nicht, dass es da eine Zäsur stattfindet wie im App Store für die iPhone-Programme, sondern es ist ganz einfach so, wie Apple das erklärt hat. Ihr braucht quasi so ein Zertifikat und damit kann halt nachgewiesen werden, wenn ihr Updates nachschiebt für dieses Plugin, dass auch ihr der ursprüngliche Urheber seid und nur ihr Updates machen könnt. Also warum ist das für uns Webentwickler interessant? Normales HTML, CSS und JavaScript. Ich habe nie so drin gesteckt in der, ich mache mal selbst Plugins für Firefox und Co., auch weil ich so im Hinterkopf hatte, dass das eben nicht so ein einfaches Format ist, das ich bearbeiten kann, sondern dass da irgendwie ganz, ganz komisches Hexenzauberwerk da stattfindet. Hast du mal irgendwelche Plugins geschrieben für irgendwelche Browser oder hast du dich mal mit dem Thema beschäftigt in irgendeiner Art und Weise?
Nein, überhaupt nicht. Ich das ist nicht so mein Metier.
Ja.
Ich nutze die Dinger. Und ich hin und wieder mal habe ich bei Firefox so vor ein paar Jahren schon mal gedacht, das wäre mal eine prima Geschichte, um sich mit diesem XML-Abart, die bei Firefox, bei Mozilla genutzt wird, mal zu beschäftigen. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Aber mir fällt dann immer keine gute, oder mir fällt dann nie ein gutes Thema ein. Hm. Denn gerade bei Firefox, da gibt's ja schon so ziemlich alles.
Genau. Ja, wie gesagt, also ich weiß auch nicht, wie es bei Chrome ist, wie der es handhabt, ob das vielleicht auch so HTML5 Extensions sind. Apple hat, was so Entwicklungsgeschichten betrifft, eine sehr gute Dokumentation. Also auch für die Safari-Extensions kann man sich da mal reinlesen. Und wer das Ding einfach benutzt und möchte seine eigene Seite ein bisschen aufpimpen und das anderen geben oder anderen, der ist da herzlich zu eingeladen, sich das einfach mal anzuschauen.
Mich würde mal echt interessieren, ob man die Chrome-Extensions auch bei Safari 5 da nutzen kann.
Davon würde ich nicht ausgehen.
Ja, ist eigentlich komisch, ne? Denn also ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus. Vor 2 Jahren wäre ich noch davon ausgegangen, aber so wie Apple sich in der letzten Zeit verhält, gehe ich erstmal davon nicht aus. Hm. Nur eigentlich haben die doch den gleichen Kern.
Eigentlich schon. Nur ich weiß nicht, ob, wie gesagt, auf was Chrome jetzt gesetzt ist. Vielleicht kann der ein oder andere Hörer uns da mal einen Hinweis geben, aus was diese Chrome-Extensions bestehen, ob das jetzt auch pures HTML, CSS und JavaScript ist. Wenn dem so ist, dann wäre es natürlich einfach mal testenswert, ob die vielleicht unter Safari auch funktionieren.
Ja, wäre interessant.
Genau, schauen wir mal. Ja, eine Geschichte, die ich bei Twitter habe an mir vorbeifliegen sehen, und zwar auch warst du der Urheber. Es gibt so eine neue schwarze Webseite mit dem Logo oben drüber, Endorse. Was ist denn das, Jens?
Das ist wohl offensichtlich eine Webseite, auf der man andere Menschen empfehlen kann. Ja, auf der man andere Menschen für ihre Arbeit, für ihre Tätigkeit empfehlen kann. Draufgebracht hat mich Stefan Nitsche. Der hat mich dann mal empfohlen, und dann habe ich mir angeguckt, was das ist. Habe festgestellt, man braucht sich dann nur mit einem Twitter-Account einloggen und dann kann man loslegen. Und habe ich das auch mal ausprobiert. Ja, dann habe ich das 3 oder 4 Minuten ausprobiert und dann ein paar Leute empfohlen. Jetzt sind gerade bei mir 6 drin. Man muss da eigentlich nur den Twitter-Account von jemandem kennen und den da eingeben und kann diesem dann 3 Bereiche zuweisen, in denen man sie empfiehlt. Ja, also zum Beispiel den Thomas Kaspers habe ich hier drin, dafür zum Beispiel für Accessibility, Usability, sowas. Ja, gut. Jo, und dann kann man das abspeichern und dann kann man die Adresse auch wieder vergessen, habe ich so den Eindruck. Weil ich war dann noch 2 Mal wieder da und ich wüsste jetzt wieder gar nicht, warum ich da zurückkehren sollte. Da das Ganze noch so eine Art Public Beta oder wie auch immer ist, kommt da jetzt auch niemand so wirklich drauf.
Das ging mir nämlich so. Ich habe es versucht und bin dann gescheitert. Vielleicht ist es auch im Spam gelandet, die E-Mail von denen. Auf jeden Fall habe ich mich angemeldet oder wollte es machen und auf einmal hieß es dann, ja, ist so closed oder Public Beta, was auch immer. Pustekuchen.
Ja, und also ich finde die Bedienung ja total klasse. Ja? Und nur weiß ich gerade, weiß ich zum Beispiel auch nicht, wer sich da jetzt das mit dem Tagging ausgedacht hat. Ich habe, je nachdem, wie man es schreibt, bekommt man fürs Gleiche unterschiedliche Tags vorgegeben. Also du kannst XHTML eingeben, du kannst XHTML und CSS Development eingeben oder nur XHTML und CSS. Du kannst Frontend Development, teilweise mit groß oder klein geschrieben. Und eben habe ich jetzt mal ausprobiert, was ich mit dieser Seite eigentlich tun kann. Also klar, ich kann jetzt alle meine Freunde da empfehlen. Ja, und wer hat da was davon? Da frage ich mich jetzt gerade nur, weil wenn ich jetzt auf die normale Startseite gehe, gut, ich bin jetzt auch gerade eingeloggt, die kann ich mich da jetzt wieder ausloggen? Wissen wir schon mal wieder nicht. Und wenn ich auf der Startseite bin, bin ich jetzt gerade eingeloggt und wenn ich dann auf dem einzigen Suchfeld, das es da gibt, nach irgendetwas suche, dann findet der die Empfehlung aus meinem Profil. Ja, da brauche ich kein Suchfeld für. Das ich verstehe den Sinn der Geschichte gerade nicht, ja. Ah ja, also da kann man ausloggen.
Grundsätzlich sind solche Empfehlungsgeschichten natürlich relativ wichtig, sage ich jetzt mal. Also die Hörer zum Beispiel, die jetzt relativ neu sind und haben zum Beispiel ein paar Sachen jetzt abzugeben an externe Entwickler und die haben dir jetzt zugehört und die schauen auf dein Profil und du empfehlst anderen, hey, die kann ich empfehlen, die können das wirklich richtig gut. Und darüber können sich halt Geschäftsbeziehungen entwickeln, was ich grundsätzlich nicht falsch finde, also richtig gut sogar. Aber das scheint da noch nicht so richtig rund zu laufen.
Ja, und für sowas würde ich jetzt auch eher Xing sehen. Also wenn du den Eindruck hast, dass du mich fragen könntest wegen etwas, dann könntest du mich ja vielleicht auch nach einer Empfehlung für jemanden fragen. Und das kannst du über Xing ja auch. Ich habe mich jetzt eben gerade mal ausgeloggt und habe auf der Startseite nach etwas gesucht. Ja, und dann bekomme ich als Antwort Login required. Must be logged in to search. Also ich muss dann eingeloggt sein. Wenn ich dann eingeloggt bin und suche nach Frontend Development, findet er doch tatsächlich 2 meiner Empfehlungen, die ich zu dem Thema Frontend Development gegeben habe. Wo ist da bitte schön der Sinn? Ich möchte doch nicht meine Empfehlungen finden, sondern ich möchte jetzt die Empfehlung von anderen finden.
Vielleicht warst du der Einzige, der mit diesem Text was getaggt hatte.
Das wäre noch krasser.
Wie auch immer. Wir werden das weiter beobachten.
Ich oder weiß derzeit nicht, was ich davon halten soll.
Oder wieder vergessen.
Ja. Und also ich finde, die Seite sieht ja eigentlich ganz sexy aus.
Ja, stimmt.
Aber sie hat natürlich wieder genau den gleichen, krankt wieder an der gleichen Sache wie so viele andere Seiten, an denen sich Designer totverkünstelt haben. Sie hat so gar keine richtigen Kontraste.
Hm.
Ja, also das ist so
grau-schwarz.
So mittelgrau auf dunkelgrau.
Ja,
und da muss man schon ganz genau hingucken. Ganz fürchterlich.
Meinst du, die setzen jQuery ein?
Bestimmt, irgend so ein Kram. Lassen wir mal gucken. Das haben sie ja, jQuery UI, klar.
Was sonst? Siehste, damit sind wir auch gleich beim nächsten Thema, jQuery Fundamentals. Ja. Hast du was Schönes entdeckt. Finde ich ganz interessant. Er hatte ich vorher noch nicht so auf dem Kasten, aber du wirst uns jetzt das Ding schmackhaft machen.
Ja, ich bin da gestern, glaube ich, gestern oder vorgestern via Twitter drüber gestolpert durch Zufall. Da hat eine Rebecca Murphy wohl aus ihren zahlreichen Schulungen zum Thema jQuery ein Buch geschrieben. Und so wie Peter Müller im Prinzip mit seinen Little Boxes ja auch. Der hat ja damals auch die zahlreichen Erkenntnisse aus seinen Schulungen zu dem Buch geformt. Sie hat das Ganze als ein sehr rudimentär layoutetes Buch in HTML-Form geschrieben. Der Gag an dem Ding ist, du kannst es dir kostenlos im Internet durchlesen und du kannst dir die Quellen auch über GitHub ziehen und kannst mittels GitHub auch dich an dem Buch beteiligen.
Das funktioniert in der Form, dass man
führt das Buch führt in jQuery ein. Und soll auch viele oder hat auch viele Beispiele. So, also die Liste der Beispiele ist sehr lang, finde ich. Und das war ja wohl auch wichtig, dass es vernünftige Beispiele zu den einzelnen Themen innerhalb von jQuery gibt. Und wenn man sich, wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe, einfach die Version nimmt, wo der ganze Inhalt auf einer Seite drauf ist, dann hat man schon ein paar Kilometer zu scrollen, aber dann hat man zumindest auch alles in einer einzigen HTML-Datei.
Das stimmt, ja.
Ich finde, sie sollte nochmal jemanden drüber gehen lassen, der das CSS ein bisschen gerade zieht. Wenn ich mal an Langeweile sterbe, dann kann ich mir das Ganze, dann kann ich mich ja erstmal in GitHub einführen lassen von dir und dann das CSS ein bisschen gerade.
Ich erzähle gleich kurz was zu GitHub, wie man sich da beteiligen kann, aber grundsätzlich ist es eine ganz interessante Idee. Das ist quasi, ich nenne es mal jetzt ja fast schon so ein Open Source Projekt, an dem man sich beteiligen kann. Mhm. Über GitHub funktioniert es so, dass man dieses Projekt, was in GitHub drin steckt, forken kann. Forken heißt so auf Deutsch übersetzt eine Aufspaltung. Das heißt, man erstellt sich eine eigene Kopie in Git, das ist ja dieses Versionierungssystem, und kann quasi mit seiner eigenen Kopie Sachen erweitern, Sachen umschreiben, was auch immer. Und dann kann man irgendwas Knöpfchen drücken, beziehungsweise in der Kommandozeile sagen, jetzt schiebt das Ganze bitte mal zum Master rüber. Also das ist in diesem Falle die lokale Kopie von Rebecca und die sieht dann, hey, da hat der Jens Grochdreis jetzt mal ein paar Sachen ergänzt, ich schaue mir das ganze Ding an und wenn das oder das cool ist, dann lasse ich das da einfließen. Und finde ich sehr interessant, dass man mal so ein Buchform über GitHub macht, also über Versionskontrolle und dass man sich darüber beteiligen kann. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, den ich sehr interessant daran finde, ist, dass auch wenn man sich jetzt nicht beteiligen möchte, ist, dass man ganz, ganz einfach tolle Beispiele findet, wie man jetzt jQuery anwendet.
Hm. Finde ich gut. Und das Ganze steht unter Creative Commons. Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 United States License.
Also was auch immer da genau drin steht.
You are free to copy, distribute, transmit and remix this work.
Ah, das klingt gut. Genau. Ja. Wäre auch schwierig, wenn es was anderes wäre, wenn man das mit GitHub vermischen sollte.
Ja, man muss halt nur den Verweis auf die Urheberin drin lassen. Aber ansonsten könntest du das Ganze jetzt auch bearbeiten, könntest einzelne Kapitel rausschneiden oder das Ganze neu arrangieren und auf deiner Seite zur Verfügung stellen.
Das ist ja auch das Interessante bei den meisten GitHub-Projekten, die man forken kann, also quasi sich eine eigene Kopie davon macht, kann das für sich aus weiterentwickeln, wenn man jetzt so irgendwas hat und wenn man den ursprünglichen Entwickler daran teilhaben lassen will, weil man jetzt denkt, man hat das wirklich weiterentwickelt, diese Software, dann kann man das ganze Ding, wie gesagt, hochschieben über GitHub, der sieht das dann und kann das dann einbauen und das in Verbindung mit diesem Buch ist natürlich auch recht spannend.
Ja, finde ich äußerst interessant und werde ich mir demnächst auch mal vornehmen, da reinzulesen. Finde ich jedenfalls mal eine schöne Geschichte. Wer sich ein bisschen tiefer mit jQuery beschäftigen möchte, hat da viel Wissen an einer Stelle. Das ist schon mal eine prima Geschichte.
Definitiv, ja. Ein bisschen lesen kann man in Sachen HTML5, ja, hatten wir letzte Folge in Peter Gröners Buch, aber auch, ja, da sind wir schon beim Thema HTML5 und CSS3. Da hast du auch was Tolles entdeckt.
Ja, das ist ein Schmankerl, das sich jeder selber anschauen sollte. Es brächte jetzt nicht so wahnsinnig viel, wenn wir die Seite aufrufen, außer dass auf einmal so ganz komische Töne im Podcast zu hören sind. Da hat also jemand mittels HTML5 eine Flash-Seite nachgebaut. Mhm. Ja, und also die Frage ist, warum will man sowas tun?
Ja, bei dem Beispiel.
Die beantwortet er auch nicht wirklich. Also nur so für alle Hörer, die es jetzt noch nicht HTML5 Zombo.com kennen. Die Seite ist im Ursprung schon schrecklich und sollte von diesem Planeten radiert werden. Die HTML5 Version macht das Ganze nicht wirklich besser. Aber wenn man sich den Qualcode dann anschaut, da hat jemand wirklich viel zu viel Zeit gehabt. Das ist also dann das, was ansonsten mit Flash gemacht wurde hier also mit SVG erstellt. Ich will hoffen, der hat das Ganze mit irgendeinem Tool erstellt und nicht die einzelnen SVG-Werte dann brav in seinem Editor selber hingebastelt. Denn wenn ich mir angucke, wie SVG geschrieben wird, da wird mir ja ganz anders. Also da brauchst du echt ein Tool für.
Und dann, ja,
es sind dann irgendwelche Kreise und Quadrate und Dreiecke, die dann animiert durch die Gegend flippen und im Hintergrund läuft dann ein ganz kruder Song oder Sound oder wie auch immer, der dann wunderschön über das Audioelement in einer OGG-Version und einer MP3-Version angeboten wird.
Ja, also diese Seite ist total strange. Ich hatte mir sie auch mal angeschaut und da ist kein Content drin. Das ist einfach nur dieses komische Logo. Denn sind da Grafiken, die absolut nicht zueinander passen. Das sieht aus wie so eine 1997er GIF-Grafik, die da sich hin und her macht. Und das gab's bisher, wie gesagt, nur als Flash-Version. Keine Ahnung, wer ist der ursprüngliche Entwickler dieser Flash-Version war. Auf jeden Fall hat sich dieser Typ von HTML5Zombo.com ganz einfach gedacht, Mensch, ich habe hier so ein tolles iPad, aber das ist doch nicht so toll, weil das kann kein Flash. Und jetzt bastel ich mir diese blöde Seite, die total nutzlos und hässlich aussieht, mal in HTML5 nach. Ja.
Ja. Schön. Also das bringt mich nur zu einer zu etwas, das mir jetzt in den letzten Monaten schon ein paar Mal aufgefallen ist. Wir haben jetzt ein paar neue Techniken, die wir teilweise nutzen können. Nur so viele Leute wissen damit noch nichts vernünftig anzufangen. Anstatt dann einfach dem Dieter Nurschen Motto, wenn man keine Ahnung hat, Schnauze halten, zu folgen, probieren sie einfach mal trotzdem irgendwas aus, auch wenn es vielleicht ein bisschen sinnfrei ist. Und klar, diese Seite kann man dann prima nutzen, um zu zeigen, ob der Browser mit SVG und mit dem Audioelement umgehen kann. Aber das kann man doch bestimmt auch ein bisschen weniger nervig hinkriegen.
Mit Inhalt auch dann.
Ja, mit Inhalt auch. Und bei CSS3 kommt sowas noch sehr viel häufiger vor. Ich fühle mich immer wieder so an in das Jahr, die Jahre 2003, 4, 5 zurückversetzt, wo wir lustige Experimente gesehen haben, um zu versuchen, dem IE6 in irgendeiner Form CSS beizubringen. Genau den Kram siehst du jetzt immer mal wieder mit CSS3. Da werden dann auf einmal mit CSS3 Sachen gemacht, für die eigentlich eher JavaScript gedacht wäre.
Ja, genau.
Ja, oder der Gipfel des Schwachsinns ist dann eigentlich sowas, ich male mit CSS3 Bilder. Ja? Also da hat irgendjemand mit CSS3 Mitteln das Opera-Logo nachgebaut. was soll das? Das ist nachher eine Ansammlung von Diffs, die ineinander geschachtelt sind. Wenn er das Ganze ein bisschen kreativ machen möchte, dann kann er vielleicht auch noch einen Span dazwischen machen, dass er dann mit Display Block zu einem Block-Element Verhalten umformatiert. Aber da ist kein Sinn dahinter. Also da werden dann einfach bedeutungsfreie Elemente genutzt, die dann so lange verbogen, bis irgendetwas Optisches dabei herauskommt, anstatt einfach sich einzugestehen, dass es für manche Sachen sinnvoll ist, ein Bildbearbeitungsprogramm zu nehmen. Und dann bauen wir halt das Logo von Opera und binden es da ein. Pen. Denn ich meine, wer hat was davon, dass dann auf einmal mit, ich weiß nicht, 20, 30 oder 300 Diff-Containern sowas nachgebaut wird?
Die Vitis nennt sie sowas.
Ja, das ist einfach auch Schwachsinn.
Ja.
Das macht keinen Sinn. Solche Experimente gibt's immer mal wieder. Und ich fürchte, wir sind jetzt gerade wieder in so einer Experimentierphase, wo einfach auf Teufel komm raus irgendetwas probiert wird, ohne darüber nachzudenken, dass da eigentlich auch bei all dem, was wir tun, so ein gewisser Sinn dahinter stecken sollte. Also man sollte dann auch die Elemente dafür nutzen, wofür sie mal gedacht wurden. Ja, das fehlt derzeit bei so einigen Experimenten.
Vor allen Dingen zeigt sich ja auch, oder das, was viele nicht wissen, regen sich ja viele über Flash auf, dass das gerade unter Mac oder Linux sehr schlecht performant läuft und treibt irgendwie den Lüfter in die Höhe. Aber ich habe auch viele HTML5 und CSS3 Beispiele gesehen oder die welche sein wollen und den Lüfter genauso zur Weißglut gebracht haben. Also da sollte man aufpassen und immer mal überlegen, ob es Sinn macht oder nicht. Deswegen an euch, liebe Hörer, wenn ihr tolle Seiten kennt oder auch richtig schlechte in Sachen HTML5, die das Ding einfach nachbauen wollen oder wollen Flash imitieren, dann schreibt uns doch auf technikwürze.de. Mhm. So, dann haben wir auch noch was Tolles in Sachen CSS-Geschichte, nämlich schöne Fonts. Die kann man nämlich inzwischen ja, wie alle wissen, mit Webfonts integrieren. Und Google, hatten wir erwähnt, hat ja auch so einen tollen Service. Da hast du noch ein paar News für.
Ja, ich weiß gar nicht, hattet ihr jetzt in den in einem der letzten Podcasts schon die Webfonts von Google erwähnt?
Wir hatten die I.O.-Konferenz hatten wir und da haben wir kurz erwähnt, dass es die gibt, genau.
Also ich finde das ja schon eine tolle Entwicklung, dass sich dass die Webfonts jetzt immer, oder dass spezielle Schriften für das Internet, um es mal so zu sagen, immer breiter angeboten werden, dass es immer mehr Dienste gibt, die sowas anbieten und dass es mittlerweile mit Google auch jemanden gibt, der das Ganze kostenlos und auf einem hochverfügbaren Server für einen anbietet und einem auch viel Arbeit abnimmt, ist natürlich umso besser. Die Einbindung ist dabei super simpel gestaltet. Und ein deutscher Entwickler, der mittlerweile für Google in London arbeitet, der Mark Tobias Kunisch, der ist da wohl dran beteiligt gewesen an der Entwicklung und der trommelt in seinem Weblog mindgarden.de immer mal wieder zu dem Thema. Und wir werden da so vier Links sind es, glaube ich, genau, vier Artikel verlinken, in denen entweder Sessions von der I.O.-Konferenz wiedergegeben werden oder einfach Hintergrundinformationen zu dem Thema. Ich finde das mal eine richtig gute Geschichte. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis Microsoft mit was Ähnlichem nachrückt und Apple vielleicht auch noch. Und bin gespannt, wann die nächsten Schriften von Google kommen. Das könnte noch eine richtig interessante Geschichte werden.
Also grundsätzlich finde ich die Dienste ja richtig unterstützenswert. Also man kann natürlich auch mit CSS die eigenen Webfonts quasi in die Webseite einbinden und die so verteilen. Da gibt es ja auch Dutzende von Anweisungen. Der Vorteil bei diesen Diensten, ich zum Beispiel nutze für meine Privatprojekte Typekit, ist ganz einfach, dass ich zumindest bei Typekit und auch bei Google ist es so, rechtlich auf der relativ sicheren Seite bin. Also, denn dort sind nur Fonts drin, die in den Rechten auch freigegeben sind für die Darstellung im Web. Weil wenn man sich so eine Webseite jetzt betrachtet als Benutzer und schaut sich diese Fonts an, dann ist es halt so, dass diese Fonts auch runtergeladen werden. Und genau das ist das Problem, weswegen man jetzt nicht einfach eine Frutiger auf seine Webseite einbinden kann. Das wird ja nicht so richtig funktionieren. Deswegen müssen die Schrifthersteller dann eben extra Lizenzen herausgeben, also wenn sie das nur überhaupt wollen, für diese jeweiligen Schriften. Und Typekit als auch Google, die kümmern sich da eben drum, dass entsprechende Rechte gegeben sind. Man kann es einfügen. Zweiter Vorteil bei dieser ganzen Geschichte ist, dass sich der Dienstleister, also Google oder Typekit, jetzt darum kümmern, wie die Einbettung im Browser quasi richtig funktioniert. Also bei beiden ist es so, man bindet in JavaScript ein und sagt ganz einfach, gib mal hier die Schrift Family so und so an. Und die kümmern sich darum, dass diese Schriften je nach Betriebssystem oder Browser, je nachdem, was er kann, da gibt es ja auch richtig Blogbeiträge zu, wer welcher Browser was kann und nicht kann, die kümmern sich da automatisch drum, sodass es dann entsprechend richtig dargestellt wird. Und sofern diese Service hoch verfügbar sind, spricht, glaube ich, auch nichts dagegen, dass man diese nicht einsetzen sollte. Also wer auf Nummer sicher gehen sollte oder will es halt mal schnell ausprobieren und kennt die Syntax da noch nicht so richtig, wie man das CSS schreiben sollte, sollte sich das mal anschauen.
Genau.
Ja, einen Link hast du denn aber noch zu Fontface, ne?
Ja, ach, ich beobachte das immer. Mich interessiert dieses Thema. Mittlerweile kann man ja auch ruhigen Gewissens bei vielen Kunden sagen, dass man eine Schriftart auch mittels Fontface dann mal einbinden kann. Mittlerweile kann man da schon so einiges tun. Nicht jede Schriftart bietet sich dafür an. Das stellt man auch immer wieder fest. Aber trotz alledem ist die Auswahl jetzt mittlerweile ja wesentlich größer geworden. Nur die Techniken, die man dafür einsetzt, die werden immer mehr verfeinert. Weil viele Entwickler, die sich damit häufig beschäftigen, dann feststellen, dass das doch alles nicht so in der Praxis so toll ist wie in der Theorie. Und dementsprechend werden da immer mal wieder neue Ideen ausprobiert, immer wieder neue Hacks und Filter ausgetestet. Und deswegen verfolge ich da immer mal wieder, ob jemand eine neue Übersicht über den derzeitigen Stand der Forschung, könnte man sagen, schreibt. Und bei Six Revisions gibt es eben einen solchen von Anfang des Monats, The Essential Guide to Add Fontface. Mittlerweile kriege ich zwar die Krise, wenn ich The Essential Guide zu irgendetwas lese, aber trotz alledem, so bei manchen Seiten klicke ich dann doch nochmal drauf, um zu gucken, ob es jetzt nur mein Vorurteil zugeschlagen hat oder ob es wirklich wieder ein Essential-Beitrag für den Mülleimer ist. Aber in diesem Falle scheint mir das ganz gut zu sein. Gibt eine gute Übersicht, viele hübsche Links, viele schöne Dienste. Da kann man sich mal so auf den allerneuesten Stand der Sachlage bringen lassen. Finde ich mal eine ganz gute Geschichte. Six Revisions.
Vor allen Dingen ist da denn auch eben beschrieben, wie man das Ding selbst einbettet, ja, die eigenen, genau, Fonts, was ja nicht unwichtig ist. Also selbst wenn man jetzt so Dienste wie Typekit und Google nutzt, dann ist es, glaube ich, nicht falsch zu wissen, wie man es händisch machen kann, falls der Dienst mal von heute auf morgen wegbricht und der Kunde meckert, dass die Schriftart nicht mehr drauf ist.
Richtig, dann sollte man schon mal gesehen haben, was da für ein komischer Voodoo-Kram in der CSS-Datei steht. Das ist nämlich ein bisschen anders als eigentlich angedacht. Und dafür gibt's ja dann auch Gründe.
Ja.
Das mal zu lesen, zu wissen, finde ich mal ganz praktisch.
Sehr schön. Und vor allen Dingen ist es aktuell und es entwickelt sich auch ständig weiter. Von daher Linktipp auf technikwürze.de. Kommen wir zum nächsten Ding, Mikroformate.
Ja, das ist ja so in meiner Wahrnehmung ist das ja eigentlich ein relativ eingeschlafenes Thema. Ich denke aber, dass das mehr so unter der Oberfläche brodelt und nicht wirklich tot ist. Ich habe da letztens auf dem Webmontag in Mannheim, also vor ein paar Monaten, von Matthias Pfefferle einen ganz interessanten Vortrag gesehen. Den gibt's auch bei Slideshare. Also tot ist das Thema nicht. Aber es ist nicht mehr so der Hype wie vor so vielleicht 3 Jahren. Frage bei Mikroformaten ist aber immer, wie bekomme ich denn jetzt eigentlich die teilweise sehr umständlich ausgezeichnete Informationen raus und wie kann ich denn tatsächlich was damit anfangen? Und dafür braucht man ja immer so einen hübschen Parser. Und der Matthias Pfeffer, der eben angesprochen hat, mit jemandem zusammen, den ich nicht kenne, eine Seite ins Leben gerufen, die nennt sich mikroform.at. welch Sprachwitz. Und da kann man also eine beliebige URL nach einer ganzen Reihe von Mikroformaten durchschauen lassen und die extrahieren lassen. Das finde ich eine ganz geschickte Sache, denn ansonsten kannte ich nur Dienste, die zum Beispiel nur H-Card oder nur H-Kalender können oder H-Review können. Und da hat man jetzt einfach die Auswahl von guten Dutzend verschiedener Mikroformate und kann die durch diesen Transformator jagen. Das, für diejenigen, die mit Mikroformaten umgehen, ist das mal ein ganz, ganz hübscher Test.
Ja, auch interessant an der ganzen Mikroformat-Geschichte oder ja, spannend finde ich eigentlich, dass es bisher Mikroformate noch nicht geschafft haben, in den Browsern breit unterstützt zu werden. Also dass es von Haus aus im Firefox zum Beispiel eine Unterstützung für Mikroformate gibt. Da muss man sich, glaube ich, immer noch so einen Mini-Parser quasi runterladen, so eine Firefox-Extension, die dem diese Mikroformate automatisch anzeigt, womit man jetzt eine Adresse zum Adressbuch hinzufügen kann. Und ich weiß auch nicht, wie es mit der Unterstützung bei Google aussieht. Unterstützt jetzt Google inzwischen die Mikroformate? Ich weiß es jetzt gar nicht.
Doch, aber ich, also in meinem Chrome, also Chrome ist ja mein Standardbrowser, da wird gerade so ein Zeichen angezeigt, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den, ich glaube, dem habe ich das mit einer Extension beigebracht, genau. Hm. Das ist dann das, das ist ein extra Extension, die ich mal reingeladen habe. Und war das nicht so mal bei Firefox angedacht, dass das der Browser selber kann?
Ich dachte, ich hätte auch mal sowas gehört. Also ich dachte, ich hätte auch von Google mal gehört, dass die das großartig unterstützen wollen.
Ja, wäre schön.
Inwiefern die danach jetzt wirklich suchen und das für ihren Index benutzen, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber ja, es ist eine schöne Technik, Mikroformate an sich. Und wenn ihr das nicht kennt, schaut es euch an. Es macht vor allen Dingen richtig schön Spaß, eine Adresse auf einer Webseite finden oder einen Artikel oder sonst irgendwas draufklicken und man hat es direkt drin. Irre praktisch, ohne dass man ständig was abtippen muss.
Ja.
Ja, es ist nur die richtige Umsetzung hat es halt noch nicht geschafft, also die breite Unterstützung für den Normal-User.
Ja, richtig. Also ich habe es jetzt gerade mal im Firefox hier ausprobiert. Der hat das offensichtlich nicht nativ. Der einzige Browser, muss man ja mal sagen, der zumindest ein Mikroformat drin hat, ist der Internet Explorer 8. Der nennt das ja nicht Mikroformat. Das ist ja mal wieder dieser Marketing-Betrug von Microsoft. Die nennen das ja dann Slices oder Web-Slices, wo sie ja nichts anderes gemacht haben, als ein Mikroformat zu nehmen, dem noch eine zusätzliche Klasse aufzudrücken. Und wenn du diese Klasse dann nutzt, dann ist das auf einmal ein Web-Slice.
Also, stimmt.
Ist nichts anderes als Mikroformat. Ist eine pfiffige Sache und wundert mich, dass das in den anderen Browsern nicht ebenso schon eingebaut ist. Und vielleicht kommt das ja dann in Firefox 4.
Apple würde jetzt sagen, für diesen Fall gibt es bestimmt eine App. Da gibt es auf jeden Fall eine Technikwürze-Sendung darüber.
Apple würde sagen, Steve hat beschlossen, dass wir das nicht brauchen. Also, wenn seine Heiligkeit sagt, wir brauchen das nicht, dann brauchen wir das auch nicht.
Das stimmt. Auf jeden Fall, was ihr braucht, ist vielleicht mal die Historie bei der Technikwürze. Denn da gab es nämlich mal eine Sendung, die haben wir zwar nicht zusammen gemacht, aber wir waren so mit einem Tag Verzögerung auf ein Event, nämlich der Vorstellung des Internet Explorer 8 seitens Microsoft. War das in München oder Berlin? Ich glaube, Berlin war das, ne? Berlin. Okay, ich kann mich auch daran erinnern. Und auf jeden Fall, da hatten wir diese Problematik nämlich eben ganz frisch aufgegriffen. Da könnt ihr noch mal reinhören, einfach mal in der Geschichte schauen, was da mit Microsoft
dann hatten wir ja später noch diese denkwürdige Sendung mit den beiden Herren von Microsoft, die dann
richtig, genau.
meistens
genau.
an den Fragen vorbeigesprochen haben, leider.
Genau.
Aber das ist ein anderes Thema.
Ich weiß es nicht mehr, Microsoft Total hieß, glaube ich, die Sendung. Da haben wir, wie gesagt, mit den zwei Microsoft-Jungs gesprochen, die halt dazu Stellung genommen haben. Da könnt ihr auch mal die Bibliothek von Technikwürze durchforsten. Stichwort Microsoft soll aber jetzt auch Thema sein, denn die haben ein neues Blog.
Ja, also sagen wir es mal so, das ist ein Blog, das mir jetzt erst vor kurzem unter die Finger geraten ist. Aber ich habe so den Eindruck, dass es das schon seit Winter letzten Jahres etwa gibt. Das Problem bei diesen ganzen großen Firmen ist, glaube ich, dass die einfach so viele Informationen anbieten, dass es schwierig ist, die vernünftig zu kanalisieren. Und gerade bei Microsoft habe ich so den Eindruck, wenn man da mal nur an der Oberfläche gräbt, dann hat man schon für die nächsten Jahrzehnte genügend Informationen zu lesen. Also die haben unheimlich viele, aber sie haben es nirgends so richtig zentralisiert und du bekommst davon nichts mit. Also ich bekomme da leider auch viel zu wenig Informationen, welche tollen Blogs es alle gibt. Und ich bin jetzt durch Zufall auf Script Junkie gestoßen, weil Chris Heilmann da seinen ersten Beitrag vorgeschrieben hat. Also Microsoft hat ein relativ neues Blog und Chris muss natürlich was drin schreiben.
Finde ich das auch ist klasse. Das ist gleich die Veredelung zum Anfang.
Genau. Ja, eigentlich schon. Weiß nicht, ob sie es verdient haben, aber da schreibt auch so der ein oder andere wirklich gute Autor drin. Und das scheint mir so beim ersten Blick ein relativ gutes Blog für Frontend-Entwickler zu sein. Also Themen sind eindeutig nur HTML, CSS und JavaScript, wobei sowohl pures JavaScript als auch jQuery dabei ist. Microsoft ist ja mittlerweile starker Förderer von jQuery, dementsprechend kommt auch jQuery denn vor. Und da gibt es sowohl relativ einführende, grundsätzliche Artikel, wie auch schon sehr speziellere Artikel. Es gibt zum Beispiel, habe ich hier gerade offen, auch einen Artikel zum Thema Web Accessibility und Why ARIA. Finde ich schon mal richtig gut. Das ist ein ziemlich neuer von 15. Juni. Oder es gibt was über Semantik. Wie baue ich semantisch richtig einen Detail meiner Webseite auf?
Ja.
Oder wie auch hier wieder das Lieblingsthema von so einigen, wie optimiere ich die Seiten, das Seitenladen, also wie mache ich meine Seite performanter? Das ist ein relativ kurzer Artikel. Ich glaube, da ist es interessanter, den Zweiteiler von der Gina da bei den Webcrowds zu lesen. Aber zum Beispiel hier, das ist von Cody Lindley, ein in jQuery-Kreisen sehr bekannter Entwickler. Und der hat was zum Thema Seitenoptimierung, Performance-Optimierung geschrieben. Ist auf alle Fälle mal ein Blick wert.
Sind auf jeden Fall gute Namen vertreten. Ich meine, vom Aussehen her, da könnte man sich drüber streiten. Das ist jetzt, ich würde mal sagen, jetzt nicht ganz so hässlich wie die normalen Microsoft-Seiten. Im Ansatz kann man erkennen, dass sie sich Mühe gegeben haben. Wenn ich mir die Seite jetzt vom Chris jetzt anschaue, wofür er nichts kann, sondern die Darstellung seines Codes, dann sieht das schon relativ hässlich aus, ne?
Ja, also die Seite, also ich glaube, die hätte ich sogar schon schöner layouten können und ich bin jetzt echt nicht der große Designer. Also die ist relativ lieblos zusammengeklöppelt optisch. Schade, weil es ein starker Kontrast zu den Autoren ist, die sicherlich gute Qualität abliefern und auch die Themenzusammenstellung finde ich richtig gut. Und was auch Microsoft-typisch und sehr bedauerlich ist, das sind hier die URLs. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, was bei einer rein englischen Seite, es soll, dass nachher in der URL trotzdem steht de.de. Also ja. Der hat dann offensichtlich gerafft, dass ich aus Deutschland komme. Trotz alledem ist nachher der Text, wie man an der Endung ENUS in Klammern bei der Webseite sieht, das Ganze auf Englisch.
Ja, also die URL vom Chris Heilmann Artikel, den wir jetzt auch verlinken werden, ist zum Beispiel msdn.microsoft.com/engb. Dann kommt Script Junkie, also das hätte ich vielleicht als Domain genommen, und dann kommt der Artikel selbst ff67996.asbx. Also ich glaube, das ist schon Tradition bei Microsoft, das für den Benutzer schön zu verschleiern, dass er da jemals wieder hinfindet.
Ach, das ist ja nicht Microsoft alleine, aber ich finde, so langsam sollte man ein bisschen pfiffigere Domainnamen und auch einfach URLs nehmen. Auf dem UX-Camp in Berlin jetzt vor ein paar Wochen, da gab es eine sehr schöne Session zu dem Thema URL-Design. Da kann man unheimlich viel falsch machen und die meisten machen auch so ziemlich alles falsch.
Ja.
Und man könnte es so schön einfach zu merken machen.
Naja, im Grunde genommen schon.
Ich finde das mal ein sehr empfehlenswertes Blog, sollte man mal
definitiv,
durchgehen. Und da hat man wirklich viele Themen auf einem Fleck. Also ist mal eine Empfehlung.
Und vor allen Dingen ist es von Microsoft, also von daher Farms up.
Naja gut, also so ganz, so 100% blöd sind die ja nun wirklich nicht. Also die haben ja viele Informationen, die haben teilweise auch richtig interessante Informationen. Ja, ja. Es ist nur unheimlich schwierig, die zu finden.
Und das stimmt.
Im Gegensatz zu vielen Bereichen bei MSDN, zu dem das ja auch gehört, ist das zumindest mal kein Frameset und es ist nicht so... So schlecht navigierbar. Es gibt ja viele wirklich wichtige und interessante Informationen zum Internet Explorer, die dann in einer Umgebung abgelegt sind, die sich nur mit Widerwillen bedienen lässt. Gerade wenn man halt nicht zufälligerweise mit einem Internet Explorer vorbeikommt.
Das ist wohl wahr.
Ja, also das ist aber schon besser hier.
Dann kommen wir zu was Schönen, nämlich die Rückschau auf unsere letzte Sendung, die HTML5-Folge. Mit Peter Gröner. Wie gesagt, also ich hatte das anfangs der Sendung erwähnt, es war eine informationstechnisch eine richtig tolle Sendung, wie ich persönlich finde. Das haben uns auch die ganzen Tweets bescheinigt. Auf der Startseite von Technikwürz ist ja ganz interessant, da hatten wir mal aufgeführt, wer ist denn jetzt so die meistdiskutierte Sendung oder die erfolgreichste Sendung. Die erfolgreichste ist in Sachen Downloads noch nicht, obwohl ich fest davon ausgehe, dass sie es dann demnächst sein wird, weil potenziell ja also viel mehr Downloads in kurzer Zeit in ein, zwei Wochen draufgegangen sind als auf anderen Folgen. Auf jeden Fall ist es relativ schnell die meistdiskutierte Folge gewesen, denn insgesamt gab es aktueller Stand jetzt zur Aufnahme 189 Reaktionen. Das schließt also Kommentare und die Tweets und Trackbacks mit ein. Auf Platz Nummer 2 folgt die Folge Technikwürze 164 mit dem Stichwort Mobile Browsing, hatte 69 Reaktionen. Und grundsätzlich ist genau das, was wir brauchen. Also Technikwürze soll ein bisschen bekannter werden. Wenn ihr Technikwürze toll findet, und das haben wir jetzt gesehen, dann empfehlt es doch einfach weiter. Wir kriegen neue Hörer und haben mehr Spaß an der Sendung sozusagen. Nein, wir machen es auch natürlich für euch ganz gerne. Und um das zu beweisen quasi, dass wir das für euch machen, haben wir natürlich eine Verlosung ausgesprochen in den letzten Sendungen. Zu gewinnen gab es das niegelnagelneue Buch von Peter Gröner. Ich hoffe, er hat es inzwischen selbst erhalten als Autor. Wäre natürlich nicht schlecht. Das Buch gibt's zweimal und Marcel hat nochmal einen 30€ iTunes-Gutschein dazu oben drauf gelegt. Wir machen das so, dass wir aus diesen Tweets drei Namen rausgefischt haben. Die Bedingung war ja so, ihr müsst einen Tweet rausschicken mit dem Link zur Sendung und einem Tag dazu, der denn HTML5TW heißt, damit wir das referenzieren können. Die zweite Bedingung war, dass ihr 4 Twitter-Accounts folgt, nämlich Technikwürze, 73 Inches von Marcel, Sir Pepe von Peter Gröner und meiner Wenigkeit. Und das haben die folgenden Herren dann auch tatsächlich geschafft. Das haben wir zufällig ausgewählt. Ich habe nämlich dich gebeten, heute mir einfach mal 3 Zahlen zu nennen, das hast du getan, Jens.
Ja,
und dann haben wir es ausgesucht, ja. Und gegengecheckt haben wir es auch. Und dabei sind jetzt folgende Gewinner rausgekommen. Das erste Exemplar von dem Buch hat gewonnen der Nico Wiedemann, hat einen Twitter-Account namens Earmaster55. Den Tweet verlinken wir auch. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du hast eine tolle Soundkulisse da beim offenen Fenster, aber ich finde es toll, das macht das authentisch.
Ups, hört man das?
Ja, das macht aber überhaupt nichts.
Ach, das sympathisch. Ich wohne halt in der Stadt, auch wenn am Rande einer kleinen Stadt wie Mainz. Städtchen.
Ein Städtchen. Dann magst du vielleicht aus der kleinen Städtchen den zweiten Gewinner ziehen, sozusagen?
Ja, das ist Alexander Kluge. Der hat den Twitter-Account Nai.
Ja.
Na, wenn ich das richtig lese,
N-A-I. Nai. Nai. Genau. Genau.
Der bekommt auch ein Exemplar des HTML5-Buches. Viel Spaß
genau.
damit.
Genau. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Kurze Information, diese beiden Exemplare, wir geben dem Verlag eure Adressen. Das heißt, ich möchte euch bitten, schickt bitte an den Twitter-Account von Technikwürze. Das ist ja mit diesem komischen UE in der Mitte und statt dem Ü. Eure Adresse am besten per Direct Message. Falls das nicht geht, schickt uns einfach eine E-Mail, falls wir euch noch nicht folgen sollten. Und dann wird der Verlag euch das Buch zuschicken. Das klappt immer besser, als wenn ich das mache. Ich vergesse es nämlich ganz gerne. So, jetzt kommen wir zum dritten Gewinner. Und zwar den 30 Euro iTunes-Gutschein hat gewonnen. Nachnamen habe ich jetzt leider nicht. Das ist der Charles. Der hat den Twitter-Account Zunix. Denke ich. Hoffe, das habt das richtig ausgesprochen. Wenn ihr euch angesprochen fühlt und ihr fühlt euch als Gewinner, dann meldet euch doch bitte bei uns und dann bekommt ihr eure Gewinne. Ich sage herzlichen Glückwunsch.
Ja, von mir auch.
Ja, dann sind wir am Ende angelangt der 170. Technikwürze. Sind ja dann nicht mehr ganz so viele, bis wir die 200 voll haben.
Das kriegen wir auch noch rum.
Ja, ich habe mir auch vorgenommen, demnächst nochmal alle Technikwürze-Folgen zu hören und mir einfach so.
Du bist wahnsinnig.
Ja, ich bin wirklich wahnsinnig. Es sind, glaube ich, ein paar Stunden, die da zusammenkommen. Aber ich habe mal vor, ich habe den großen Traum, I have a dream, die lustigsten Technikwürze-Sendungen rauszusuchen. Also die lustigsten Versprecher und die lustigsten Hintergrundgeräusche und was da nicht alles schiefgelaufen ist. Ich kann mich auch an Dutzende Skype-Abbrüche erinnern. Ja, so wächst Technikwürze, aber wir schauen nach vorne. Und ihr hört ja ganz fleißig zu. Also von daher sage ich vielen Dank, Jens, dass du dieses Mal mit dabei warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat ja mal wieder hinhauen müssen, ne? Ich war ja lange nicht mehr dabei.
Definitiv, ja. Und ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bitte auf technikwürze.de, da gibt es die ganzen Links. Und auch wer gewonnen hat mit den jeweiligen Tweets, auch nochmal den Link zu den Sendungen, die wir hier besprochen haben. Und ansonsten, wie gesagt, viel Spaß mit dem Start in die neue Woche. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Unsere Hörer kommen zu Wort.
Hallo David, hallo Marcel. Hier ist auch Marcel. Ich hatte schon mal angekündigt, dass ich einen Audiokommentar vorbeischicken wollte. Das möchte ich hiermit tun. Ich höre gerade die HTML5-Folge und bin auch sehr angetan von den neuen Input-Möglichkeiten, also Date-Picker etc. Auch wie die Überschriften strukturiert werden können und auch über die neuen Elemente wie Nav, Footer und Header. Was mir ein bisschen zu sehr ins Detail ging, war die Geschichte mit Canvas, wie das da alles funktioniert. Und ja, also ich fand, das war sehr zusammengeklebt, die Canvas und die Webworkers. Ich habe jetzt erstmal in der Übersicht geguckt und das waren ja zwei getrennte Punkte. Also ich weiß nicht, ob man unbedingt darauf eingehen muss, wie jetzt Quake programmiert worden ist und was man damit alles machen kann. Von meiner persönlichen Meinung her hätte man auch mehr auf der Oberfläche kratzen können und dann ein Stück weit verweisen können. Es war ein bisschen langatmig, finde ich. Grundsätzlich bin ich sehr begeistert von der Technikwürze und freue mich auch, dass jetzt wieder öfters Folgen erscheinen. Ich höre noch nicht so lange die Technikwürze. Ich habe angefangen mit der Folge, jetzt gucke ich gerade mal, die neuen Tools, die 166, und habe mich nur so ein bisschen in die Vergangenheit gehört sozusagen und bin auch darüber gestolpert, dass es wohl eine Cake-PHP-Folge gibt. Und ich bin jetzt mal auch auf die Suche gegangen nach einer Folge über Symfony, ist ein PHP-Framework. Oder was ich besonders bevorzuge, Agave, auch ein PHP-MVC-Framework. Und würde im Zuge dessen mal vorschlagen, was ihr davon halten würdet, darüber mal eine Folge zu produzieren. Und solltet ihr euch dafür entscheiden, würde ich da auch gerne mitmachen. Ich setze Gabi schon länger ein und kann auch da das eine oder andere zu sagen. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch bei mir melden und ich hoffe, ihr freut euch über den Audiokommentar. Ciao!
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de präsentiert von Skype. Diese technische Störung wurde Ihnen präsentiert von Skype. Diese technische Störung wurde Ihnen präsentiert von Skype. Und was noch? Ah ja. Liebe Technikwürzis, wenn ihr mal keine Lust auf Webstandards habt, hört doch mal bei meinem Podcast Schlaflos in München rein. Bleibt schlaflos, bis dahin, eure Annik Rubens.
So, ich musste kurz eine Pause machen, weil ich habe gehört, dass mein Katerchen im Hintergrund wieder mal randaliert. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört, aber ich glaube, das war okay so. Schöne Grüße aus München. Ciao.